Ja, schön, dass ich da sein darf. Schön, bist du heute Morgen da. Wir befinden ja in unserer Predigtserie vom Epheserbrief. Letzte Woche hat es einen kleinen Unterbruch gegeben wegen Pfingsten. Aber der Andreas Straubar hat uns ja mitgenommen. Und ich weiß nicht, wie du erlebt hast, wenn du an einer von diesen Veranstaltungen warst. Aber mich hat es wirklich innerlich berührt und gestärkt und motiviert. So, dass ich jetzt im Epheserbrief motiviert bin, zum weiter vorwärts zu machen. Jetzt möchte ich mal eine Frage so ein bisschen in die Runde werfen. Wer von euch hat das vierte Kapitel im Voraus schon gelesen? Doch? Schön, sehr schön. Ihr habt einen leichten Vorteil. Ich werde nach wie vor nicht wieder alle Verse vorlesen, sondern mich auf die einen so ein bisschen fokussieren. Wo ich gestern mit meiner Frau am See am Laufen war, habe ich so etwas festgestellt, ich werde verfolgt. Und zwar werde ich verfolgt vom Epheser 3, also vom dritten Kapitel. Natürlich verfolgt nicht das Kapitel mich, aber ich habe also gemerkt, wie der Inhalt irgendwie hängen geblieben ist und ich mich immer wieder nach dem Inhalt ausgestreckt habe. Und wir werden jetzt einen kleinen Rückblick machen, wo wir uns den Inhalt noch vom 3 so ein bisschen kurz zusammengefasst anschauen. Und ich bin einfach wirklich begeistert vom dritten Kapitel. Und darum machen wir noch schnell einen kleinen Rückblick und dann gehen wir nach ins vierte Kapitel. Der Paulus schreibt ja den Brief an die Epheser. Es sind gläubige Menschen in und um Ephesus gewesen. Und er schreibt, dass er eine Begegnung gemacht mit Gott. Und diese Begegnung hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und in dieser Begegnung mit Gott oder mit Jesus Christus hat er gemerkt, da ist ein Geheimnis. Da ist ein Geheimnis und da ist ein Evangelium. Und das hat ihn so motiviert, um sein Leben radikal zu ändern und um sich Vollgas auf das auszurichten. Und sein Motiv, das von Paulus ist, das Evangelium, die Nachricht den Menschen zu bringen. Es geht eigentlich nichts anderes als die Liebe von Gott zu den Menschen zu bringen. Das war sein Anliegen. Und das hat er gemacht. Und er hat dann nachher auch gesagt, dass die Kirche genau den gleichen Auftrag hat. Und die Kirche ist ja nicht das Gebäude. Ist ja jetzt nicht unser altes Fabrikgebäude an der Guyer-Zeller-Straße 2, sondern die Kirche ist die Gemeinschaft, das sind die Menschen, die drin sind. Also haben wir den Auftrag bekommen, um die Botschaft, dass Gott Menschen liebt, dass Gott dich liebt, aber auch den Nächsten liebt, um das weiterzugeben. Und der Paulus sagt, es gibt nichts Größeres auf dem ganzen Planet Erde, es gibt kein grösseres Zeichen, wo kann gesetzt werden als die Botschaft, dass Gott dich liebt. Und das Evangelium. Er sagt, keine Macht und Gewalt ist grösser. Es gibt nichts im Himmel und auf Erde, wo grösser ist. Nichts in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt ist grösser als die Message, Gott liebt dich. Und das ist einfach eine theoretische Aussage, aber die kann praktisch werden. Und das habe ich in den letzten Tagen, Wochen immer wieder erleben. Wenn plötzlich die Gegenwart von Gott in meinem Herzen ist und es mich einfach aufstellt und mich so glücklich macht und ich merke, wow, Gott liebt mich, er ist bei mir. Und auch das ist ein Punkt vom dritten Kapitel, wo ich so ein bisschen rausgestrichen habe. Jeden Tag die Gegenwart von Gott suchen ist so etwas Wertvolles und so etwas Wichtiges. Und ein anderer Punkt ist, dass die Liebe von Gott, die in unserem Herz ist, dass die sich verwurzelt. Und der Paulus ist ja in diesem Gefängnis und er ist auf seine Knie gegangen. Und sein Gebetsanliegen war genau der Punkt. Er hat für die Epheser gebetet, dass die Liebe von Gott, dass sie die nicht einfach einmal in ihrem Herz spüren, sondern dass die Liebe Wurzeln schlägt. Und dass sie tief und fest ist. Und die einen mögen euch vielleicht erinnern, ich habe so einen Bambus ausgerissen. Als Symbol für die Verwurzelung, weil ein Bambus so tiefe und feste Wurzeln macht. Den kann man nicht einfach so schnell rausreißen. Und der Bambus ist übrigens von einem FCG-Wähler mit heimgenommen worden. Der ist eingepflanzt worden. Und der hat jetzt 2 Wochen schon mal tiefe Wurzeln können machen. Ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt einfach an dem ziehen würde, ob er einfach wieder rauskommt oder ob er gleich schon ein bisschen Wurzeln gemacht hat. Ich würde jetzt vielleicht noch nicht gerade den rausziehen. Ich würde ihm noch ein paar Wochen und Monate Zeit geben. Das wäre sonst ein bisschen gemein. Aber um das ist es gegangen im 3. Kapitel, um die Gegenwart von Gott, seine Liebe, die tief in unseren Herzen verwurzelt ist. Und der Paulus, der das Anliegen in seinem Herz trägt, dass das soll grösser werden und das soll wachsen. Und das ist so, so zentral und wichtig. So, jetzt gehen wir aber weiter ins nächste Kapitel. Kapitel 4. Es gibt 3 Abschnitt vom 3. Kapitel, wo man so ein bisschen in Themen einteilen kann. Der erste ist Vers 1 bis 6, der geht um die Einheit. 7 bis 16 geht um Gaben, dass wir Gaben von Gott bekommen haben und uns gegenseitig sollen dienen. Und von Vers 17 bis 32 geht es um Lebt, also wie dass wir als gläubige Menschen sollen leben. Das wird dann sehr praktisch. Den 3. Teil werden wir vor allem nächste Woche anschauen miteinander. Dort wird der Chris Franz bei uns in der FCGW sein. Er ist ein Evangelist, hauptsächlich in Afrika und Amerika tätig. Und er nimmt uns mit, was er erlebt als gläubiger Christ. Was seine Erlebnisse sind, was er für Zeichen und Wunder sieht. Und wir dürfen uns von ihm inspirieren lassen. Also wir sind jetzt schon herzlich eingeladen für den nächsten Sonntag und dort geht es dann nachher weiter. Ich habe euch noch 1 Bild mitgebracht. Ihr seht es auf der Leinwand da. Das ist ein Foto von meiner Bibel, vom Epheser Kapitel 4. Ich merke, es hat so ein paar farbige Stellen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich zuerst gebetet. Und nachher habe ich das 4. Kapitel in einem Stück durchgelesen und ich habe so ein bisschen Farbstifte zur Hand gehabt. Und ich mache das meistens so, dass ich dann den Text durchlese und dort, wo ich merke, das ist spannend, das tue ich mir anstreichen. Oder wenn ich merke, da redet Gott zu mir. Oder ich merke, da steckt noch viel mehr, als das am Anfang danach aussieht. So tue ich mir die Sachen markieren. Ein bisschen passen die Farben zueinander. Mega fest jetzt aber auch wieder nicht. Es gibt so die Menschen, die haben eine Farbe für alles. Es gibt so Vorlagen, Jesus-Aussagen sind sicher mal rot, andere Sachen sind vielleicht blau, grün und die tun alles ganz gezielt anzeichnen. Das überfordert meinen Charakter. Ich bin zu fest chaotisch. Aber ich habe schon auch gerne ein bisschen System, ein bisschen beides. Und darum nehme ich immer wieder verschiedene Farben, aber ich habe innerhalb von dem Kapitel schon so ein System. Aber es ist jetzt auch nicht das Beste, also hinterfragen es jetzt nicht mega. Genau, aber das ist so ein bisschen meine Auswahl und auch meine Grundlage oder der rote Faden jetzt für das 4. Kapitel. Das sind auch die Stellen, die ich angestrichen habe, wo Gott zu mir geredet hat und wo ich gemerkt habe, da will ich vertieft darauf eintauchen. Und das machen wir jetzt miteinander. Ihr dürft also gerne eure Bibel führen, Epheser Kapitel 4 aufschlagen und das so mit mir zusammen lesen. Gerade auch, wenn ich die einen Verse auslasse, hilft es vielleicht, wenn man noch schnell lesen kann, damit man den Kontext besser hat. Der Paulus schreibt, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und erträgt euch gegenseitig in Liebe. Das sind die ersten 2 Verse. Ich habe die eine Sache angestrichen oder gelb gemacht, auf die möchte ich kurz eingehen. Paulus ist im Gefängnis. Und schreibt einen Brief. Für mich bedeutet das immer, Paulus ist nicht einfach ein Theoretiker. Er ist nicht einer, der einfach Briefe aufgeschrieben hat oder der Predigten gehalten hat, sondern Er hat das gelebt und er hat Vollgas gegeben. Er hat alles daran gegeben und auch als er ins Gefängnis gekommen ist, war er sich eigentlich sicher gewesen. Er hat alles genau richtig gemacht. Und so wissen wir, der Paulus ist ein Praktiker. Und er redet nicht nur Sachen, sondern er lebt die Sachen auch. Und dann sagt er, ich ermahne euch. Wenn wir in der heutigen Zeit das Wort ermahnen gehört, hat das auch so etwas mit dem Drohen zu tun. Ich nehme den Finger und sage, also wenn du das nicht besser machst, dann kommt das oder dann passiert das. Wir tun das schnell so ein bisschen als eine Drohung interpretieren. Wenn wir es auf das griechische Wort zurückgehen, dann sehen wir, dass dort Parakaleo dahinter steht. Parakaleo ist zwar ermahnen, ist gleichzeitig aber auch trösten, ermutigen, zur Hilfe rufen. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, ich will das Beste für diese Person. Aus Liebe will ich das Beste für diese Person. Und das ist der Grund oder die Haltung von Paulus, wenn er an die Epheser schreibt. Er will das Beste für sie. Und so bin ich überzeugt, wenn wir heute Epheserbrief lesen, dann ist das immer noch das Beste für uns. Es ist keine Ermahnung oder Drohung, sondern der Epheserbrief wird das Beste für uns. Und dann geht es um das Thema, dass wir unserer Berufung nach leben sollen. Und der eine Punkt ist Einheit. Wir sind berufen zur Einheit. Das sehen wir dann nachher im Vers 3 und 4. Dann tue ich das schnell ausklammern. Und will im Vers 2 noch etwas darauf eingehen. Was heisst, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Ich glaube, der Punkt ist extrem wichtig für das ganze Kapitel, um das zu verstehen. Wahrscheinlich für den ganzen Epheserbrief und wahrscheinlich auch für das ganze Evangelium. Sich der eigenen Niedrigkeit bewusst sein. Paulus selber ist auf die Knie gegangen und hat für die Epheser gebetet. Und der Paulus hat etwas verstanden und er hat gewusst, ich kann das nicht allein. Paulus hat gewusst, ich brauche Hilfe. Er gewusst, ich brauche die Gegenwart von Gott, ich brauche die Fülle, ich brauche die Herrlichkeit in meinem Herzen. Und darum schreibt er, ich bin mir die eigene Niedrigkeit bewusst. Das heisst nicht, du musst umeinander laufen, irgendwie so, ein bisschen gekrümmt und so ein bisschen denken, ach, ich arme, elender Wurm. Wer wird mich jemals erlösen? Ich bin schwach, ich bin zerbrechlich, ich mache immer wieder Fehler. Das steht im Römer. Sondern wir dürfen uns aufrichten und dürfen wissen, wir sind ein Kind von Gott. Gott hat uns vergeben. Und gleichzeitig sind wir aber Wesen, die eine Ergänzung brauchen. Und der Paulus zielt auf die Ergänzung ab. Und darum ist man sich der Niedrigkeit bewusst, dass man weiss, ich bin nicht vollkommen, auch als Kind von Gott. Ich bin nicht vollkommen. Ich brauche immer wieder Vergebung. Ich brauche immer wieder die Liebe. Ich brauche immer wieder das, was mich so aufstellt, das, was mich aufrichtet, das, was mich fröhlich macht. Und das hat der Paulus gecheckt. Und das braucht man für die Einheit. Das braucht man für das nächste Thema, das kommt, Gaben. Und das braucht man, wie man als Christ leben muss. Die Gewissheit, ich will mich immer wieder stärken lassen von dem lebendigen Wasser, wo ich einfach brauche für meinen Körper. Und mit dem Bewusstsein geht der Paulus dann auch ins Thema Einheit. Wo er sagt, wir sind als Gläubige berufen zur Einheit. Das sagt er. Dann zählt er auf, man soll einander freundlich begegnen, man soll Geduld haben miteinander, man soll sich gegenseitig in Liebe ertragen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Wir in der Freikirchengemeinde Wetziken sind so 200 Personen, die regelmäßig ein- und auslaufen. Ihr habt es vielleicht auch schon bemerkt, es gibt verschiedene Geschlechter, es gibt verschiedene Alter, es gibt verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Charaktere. Und die kommen alle zusammen. Und ich glaube, es gibt keinen Ort, der bunter gemischt ist als eine Freikirche. Oder kein Verein, der bunter gemischt ist, wo mehr verschiedene Leute einfach zusammenkommen, um gemeinsam Gott anzubeten. Und darum finde ich den Punkt von der Niedrigkeit von Paulus eigentlich noch so ein bisschen gut. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe, wenn wir miteinander umgehen wollen. Und wir sind nicht von, ich bin auch von mir aus, ich bin nicht immer freundlich. Manchmal habe ich auch den Anschiss. Und manchmal ist meine Geduld auch aufgebraucht. Und darum brauche ich einfach die Ergänzung von Gott. Genau. So, jetzt gehen wir weiter. Vers 3 und 4 und 5 und 6 sind die berühmten Vers über die Einheit, die man auch immer wieder mal hört. Paulus schreibt: Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allem, der durch alle in allem wirkt. Kurz zusammengefasst vom Vers 6. Über allem, über die ganze Einheit, ist eben der eine Gott. Er ist der Vater von allem und durch ihn ist alles und von ihm ist alles und er bewirkt alles. Also Einheit hat sehr viel mit dem einen Gott zu tun. Und er ist eben der eine. Wenn die Menschen in Ephesus gehört haben, der eine Gott, dann haben sie genau gewusst, ah, es ist der Gott von Abraham, Isaac, Jakob. Es ist der eine Gott. Wieso? Weil alle anderen Religionen, Strömungen, Mythologien, die haben alle mehrere Götter gehabt. Also war klar, alle anderen haben mehrere Götter und wenn man vom einen Gott redet, dann ist klar gewesen, von welchem Gott das da die Rede ist. Es ist von dem Gott und in diesen Versen, ich habe es mit gelb markiert, sehen die sieben Punkte. Und dort ist der Geist drin, also zu Gott gehört der Heilige Geist. Und es ist der Herr, der für Jesus Christus steht. Also zu Gott gehört Jesus Christus. Und als Gott kann man Vater nehmen. Also man hat Vater, Sohn und Heiligen Geist, was braucht für Einheit. Und dann hat es andere Aufzählung wie, es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Glauben, es gibt eine Taufe und schlussendlich ein Lieb von Christus. Das ist das, was uns verbindet. Und wenn wir die Sachen zusammenzählen, dann kommen wir auf die Zahl 7. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, was somit heisst, diese 7 Sachen langen für die Einheit in Christus. Und das ist das, was Paulus den Ephesern mit auf den Weg gibt, weil sie auch verschiedene Strömungen, verschiedene Richtungen von verschiedenen Sachen konfrontiert werden. Und darum sagt der Paulus, das ist die Mitte, das ist der Fokus. Schaut auf das. Schaut auf diese 7 Einheitsfaktoren. Die sind extrem wichtig. Wir gehen zum nächsten Vers, Vers 7. Jetzt gibt es einen Themawechsel. Es geht nicht mehr um die Einheit, sondern jetzt geht es um Gaben. Vorne ist es darum gegangen, dass wir alle zusammen sind verbunden durch den einen Gott. Und jetzt geht es wieder um den einen Gott, der wirkt, aber wo nicht alle zusammenführt, sondern wo uns unterschiedlich macht. Jeder wieder individuell. Da heisst es, jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. In diesen Versen geht es vor allem um Gaben. Gaben, die wir von Gott bekommen. Im Vers 7 fängt es an mit jeder von uns. Das heisst wirklich, jeder und jede von uns hat Gaben von Jesus bekommen. Vielleicht kennst du die, Vielleicht kennst du sie noch nicht und darfst sie noch entdecken. Aber alle haben die Gaben von Gott bekommen. Das ist mal das Erste, was ich betonen möchte. Und dann gibt es Gaben wie die Gabe von der Errettung. Die haben wir alle die gleich bekommen. Und dann gibt es aber unterschiedliche Gaben, die individuell verteilt werden. Und da haben wir die Aufzählung vom fünffältigen Dienst, vom Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt und Lehrer, die sehr wichtig sind. Und dann gibt es aber noch viele andere Gaben, die jetzt hier nicht aufgezählt werden in diesen Versen, die aber auch in der Bibel fest verankert sind. Und ich will dazu noch sagen, es geht nicht darum, dass wir zwei Schichten Kirche anbringen, dass man sagt, ui, die etwas vom fünffältigen Dienst haben, die sind viel besser als die anderen. Weil alle haben schlussendlich wieder das gleiche Ziel. Und das Ziel ist, mit den Gaben, die wir von Gott bekommen haben, den anderen Menschen zu dienen. Es geht darum, um die Liebe von Gott ihnen zu zeigen, individuell durch die Gabe, die du von Gott bekommen hast. Das ist das Ziel. Im Griechischen hat das Wort aufbauen, das sieht man auch im Text, aufbauen, das ist Oikodome, und da geht es um einen Hausbau. Also wir bauen miteinander als Kirche sozusagen ein Haus. Natürlich nicht physisch, sondern geistig, aber die Grundlage ist Jesus Christus. Die kann niemand anders schlecken. Und wir haben Gaben empfangen und geben die so drin und dienen anderen Menschen. Und jetzt haben wir ein Zeugnis von Beat Pfiffner. Und Esa, du darfst ihm gerne das Mikrofon geben. Wo auch genau um das geht, in Form von einer Rotbuche, gell?
Genau. Ich bin am Morgen stehe ich auf, wenn ich in die Predigt gehe und frage, Herr, hast du irgendetwas, das ich weitergeben soll? Jemanden, den ich ermahnen kann, jemanden, den ich helfen kann. Und wenn nicht, ist auch gut, passt auch. Und ich bin dann daher gelaufen, wenn man vom Parkplatz raufgeht und dann Richtung FCGW läuft. Die gigantisch 15 bis 20 Meter grosse Buche habe ich gesehen, habe sie genauer angeschaut und habe gemerkt, das sind Zehntausende von kleinen Buchennüsschen dran. Absolut exorbitant, was der Baum für eine Frucht an sich hat. Völlig übertrieben, das braucht man gar nicht. Und nachher habe ich so gesagt, Herr, du bist einfach gross, der Überfluss, den du schaffst. Und dann sagt er, die Buche dient nicht allein zur Fortpflanzung sich selber, sondern die Frucht, die der Baum hervorbringt, das ist wie beim Mensch, seine Gaben, die er hat. Jeder hat verschiedene Gaben und dient dem anderen wieder, dass er Nahrung bekommt. Das sind Gaben wie Finanzen, das sind Gaben wie Trost können geben, wie Fürbitte können machen. Mir ist dann gerade ein Bild in den Sinn gekommen, das du etwa vor eineinhalb, zwei Jahren mir gegeben hast. Grosse Trauben, hat sie etwas Prophetisches gehabt und hat mich mit dem ermutigt. Irgendwann kommen nicht mehr immer die Bettzeichen, sondern richtige Trauben. Und dann habe ich auch wieder gedacht, grosse Trauben müssen ein bisschen länger haben, bis sie wachsen. Also muss ich noch ein bisschen Geduld entwickeln. Aber wir haben alle, sind wir der grosse, grosse Rotbuchenbaum, der massiv viele Gaben hat. Und Kunst ist eigentlich, die Gaben sich zu bewusst sein und die Gaben rauszugeben. Rauszugeben, damit der Leib gestärkt wird, damit der Glaubensbrüder Hoffnung, Mut und Zuversicht bekommt. Und wer meint, er hätte keine Gaben, jeder von uns hier kann reden. Und jeder von uns kann beten. Ich finde das eine der grössten Gaben, wenn einer ein Better ist. Ich habe gerade diese Woche im Geschäftsleben herausgefunden, wow, ich habe so wenig Gaben und bin mit Michael Ruppen zusammen und habe gedacht, leck mir, der hat total die komplett anderen Gaben wie ich. Hey, weißt du was, der kann meine Schwächen gerade übernehmen, der soll die Gaben machen, die ich sowieso nicht habe und ich kann meine Gaben machen. Und so ist es bei uns in der Gemeinde auch und ich möchte euch motivieren, es Nüssli holen, wenn ihr dann heimlauft und das herstellt bei euch auf dem Nachttischli und fragt, Herr, was sind meine Gaben? Kann ich sie morgen auch weitergeben. Und es macht so Freude, wenn man Gaben weitergeben kann. In allen Belangen. Und ich möchte euch Freude machen, mein Leben ist so spannend, weil ich permanent das fordere und lebe und will machen. Mhm. Nicht immer perfekt, aber wir werden ja gelehrt vom Pastor, dass wir dann noch ein bisschen in eine Perfektion reinkommen. Ja. Gott möge euch segnen bei dem Buchenüssli auflesen und möge euch segnen, dass ihr könnt tausendfach Frucht bringen. Weil das alles kommt aus der Gnade vom allmächtigen Gott heraus, der sich entschieden hat, mit jedem von euch, mit jeder Gabe eine Multiplikation zu machen. Ich spreche das aus im Namen vom Herrn Jesus Christus über einen jeder von euch lieben Brüdern und noch lieberen Schwestern. Amen.
Amen. Danke vielmals, Beat. Nehmt das Nüssli, könnt das holen. Und schaut das Nüssli an und schaut nachher den grossen Baum an. Also wisst ihr, welche Buche überhaupt? Nicht, he? Also, wenn ihr rausgeht, hat es gerade eine Strasse vorne dran. Und ihr geht nicht über die Strasse, sondern lauft rechts. Und dann lauft ihr, bis ein unglaublich grosser Baum kommt. Mit roten Blättern. Der ist es. Nehmt so ein Nüssli und dann schaut die Größe des Nüssli an und schaut nachher den Baum. So gross ist das Potenzial von eurer Gabe. Genau, ihr müsst nicht auf den Baum hochklettern, nehmt doch lieber eins vom Boden. Sonst fragen sich dann die einen Leute, was ist denn da heute los am Sonntag? jetzt möchte ich noch die Frage so ein bisschen darunter werfen. Wer von euch weiss so ein bisschen, was meine Gaben sind? So ein bisschen in etwa. Soll das doch mal so ein bisschen. Also nicht. Nein, eure. Eure eigene individuelle. Genau. Soll das mal so ein bisschen mit der Hand heben? So ein bisschen. Kommt du? Gut. Sehr gut. Es sind sehr viele. Für alle anderen, also auch die, die Hand aufgehebt haben, ich habe hier einen
Gaben-Fragebogen
mitgebracht.
Sterilisation.
Und hinten auf dem Tisch aufgelegt, wo die Flyer sind. Ich darf gerne so einen mitnehmen. Es hat 100 Fragen, die dir helfen, deine persönliche Gabe und Einsatzmöglichkeit in der Gemeinde zu entdecken. Ich weiss, 100 Fragen, das schreckt einem so ein bisschen ab. Aber es lohnt sich, um sich mal die Zeit zu nehmen. Ich habe ihn selber gemacht, ist von Campus für Christus. Sehr ein guter Gabentest. Ich darf den gerne machen und ausfüllen. Und wenn ihr dann merkt, oh, das ist meine Gabe, aber ihr merkt dann, ja, aber ich weiss ja gar nicht, wie ich das jetzt so ein bisschen machen kann, wie kann ich das in die Gemeinde einbringen, wie kann ich das bei meinen Nachbarn erleben. Bei dem Punkt von der Gemeinde dürft ihr gerne den Friedel überfallen, dürft auch auf mich zukommen und wie sagen, hey, das ist mein Profil, das ist rausgekommen, wo kann ich dienen? Und mal wie uns als Angestellte ein Stück weit ein bisschen herausfordern, vielleicht in der ersten Sekunde sogar ein bisschen überfordern, indem wir einfach sagen, das ist mein Profil, wo kann ich helfen? Wo kann ich mich investieren? In die Gemeinde, in die Kirche. Etwas, was ich auch noch spannend finde, ist das Zitat, deine Wohnung wird erst zu deiner Wohnung, wenn du anfängst, sie einzurichten. Das nicht, wer von euch auch eine eigene Wohnung hat und die so ein bisschen angefangen hat einrichten. Und so ist es eben auch im Gemeindebau. Wenn du deine Gaben einbringst, dann tut es dir gut, aber vor allem tut es deinem Nächsten gut, weil du am anderen dienst. Und so dürfen wir miteinander unterwegs sein und miteinander bauen und anfangen, da einzurichten. Jetzt komme ich noch zum Genau, wieso tun wir den Leib von Christus bauen? Vers 13. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Also auch das Bild in die Fülle von Christus hineinwachsen. Es geht darum, dass wir mündige Christen werden, indem wir anfangen, einander zu dienen. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Geht also darum, zum mündigen, standhaften Christen können zu werden, die die Liebe von Gott tief und fest in ihrem Herz verankert haben. Und das ist auch ein Weg dazu und für das sind wir berufen. Jetzt gehen wir noch ganz kurz Vers 17 bis 32. Dort macht der Paulus eine riesige Aufzählung und sagt, so sollst du leben als Christ und so sollst du nicht leben als Christ. Man kann sagen, es ist schwarz-weiß, das ist so. Ich darf das gerne in aller Ruhe mal durchlesen. Nehmt doch zwei Farben und könnt das mal so anstreichen in eurer Bibel. Das hilft. Und an Paulus geht es aber nicht nur, das darfst du nicht, so musst du dich verhalten als Christ, das ist nicht gut, das ist jetzt wieder richtig, sondern an Paulus geht es oftmals um Grundhaltung. Es geht ihm darum, was ist das Herz von dieser Person, was ist das Motiv von dieser Person, was ist denn dahinter? Und ich bin fest überzeugt, der Paulus hat das Zitat vom Talmud in- und auswendig kennt, weil er ein Pharisäer war und die haben das einfach drauf gehabt. Und da heisst es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. So entwickelt sich ein Gedanke plötzlich zu deinem Schicksal. Und um das geht es an Paulus. Und Daten sind nun mal da, an dem kann man sich messen. Die helfen einem, um sich orientieren können. Aber Gott geht es um unser Herz. Und Gott geht es auch um unsere Gedanken. Dass wir dort so denken, wie wir denken als Kinder von Gott. Und Gott will unser Denken immer wieder verändern und erneuern. Und das ist so, so wichtig. Jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe wieder meine Folie geschrieben mit vier Punkten. Ich ermutige euch, wählt euch einen von diesen vier aus und nehmt den mit. Das ist auch ein Rückblick von der Predigt. Der erste Punkt ist, bist dir deine Niedrigkeit bewusst? Bist dir bewusst, dass du nicht alles aus dir raus kannst machen? Auch Einheit schaffen oder gerade Gaben. Es sind nicht deine Gaben, die du aus dir rausdrückst, sondern Gaben sind ein Geschenk von Gott. Und darum darf man sich bewusst sein, dass man Ergänzung braucht von Gott. Immer wieder muss man gefüllt werden. Dann der Punkt 2. Einheit entsteht durch Gott und die 7 Einheitsfaktoren. Punkt 3. Jeder und jede hat Gaben bekommen. Und du darfst dich gerne dort hinten den Fragebogen mitnehmen und selber herausfinden, was der Fragebogen meint, was für Gaben das du hast und das mal prüfen. Oder du darfst auch gerne auf den Friedel oder auf mich zukommen und sagen, da habe ich meine Gabe, was kann ich machen? Wo hat es noch ein Plätzchen für mich bei diesem Gemeindebau? Und der vierte und letzte Punkt, gibt es Gedanken, die du gerne ändern möchtest? Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten, aber vielleicht kennst du den Moment, dass du einen Gedanken hast und innerlich verschrickst du gerade selber ein bisschen über dir, dass du so einen Gedanken hast. Dann wäre das der Gedanke, den man nehmen kann. Man kann zum Kreuz laufen und den beim Kreuz deponieren. Und man kann ihn dort lassen. Und wenn der Gedanke dann wiederkommt, das kann ja passieren, dann macht er einfach nochmal genau das Gleiche. Und wenn es wiederkommt, wieder genau das Gleiche. So lange, bis der Gedanke weg ist. Und das ist auch etwas, Gott möchte unser Denken erneuern. Immer wieder und immer mehr. Und wenn du jetzt merkst, es gibt eine Kategorie von Gedanken, wo du nicht weiterkommst, wo du vielleicht das Gefühl hast, ja, ist ja nur ein Gedanke, ist ja gar nicht so schlimm, dann will ich dich gleich ermutigen, nimm den Gedanken und bring ihn zum Kreuz. Und wir werden jetzt auch das Abend miteinander reinnehmen. Bernd darf gerne vorkommen. Und ich bin herzlich eingeladen, wählt euch einen Punkt von diesen vier Punkten aus und nehmt diesen Punkt ins Abendmahl mit und macht das mit Jesus zusammen fest. Wir wollen jetzt den Neubund feiern. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, damit wir zu ihm kommen können und eine Beziehung haben mit ihm. Ich möchte euch den Text vorlesen aus dem Lukas Kapitel 22, Vers 17, was heisst: Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Vielleicht ist es heute Morgen dran, um mit einem Punkt zu Gott zu kommen. Vielleicht ist es dran, um den, bevor du zum Abendmahl kommst, den abzulegen. Wir haben auch heute Ministry, die auf dieser Seite nachher parat steht. Ich darf gerne zu ihnen gehen, wenn ich merke, das hat mich angesprochen. Da hat Gott zu mir geredet. Da hat Gott mich ermahnt. Und ich merke, da gibt es eine Änderung, die ich brauche. Und ich möchte euch einladen, steht doch alle miteinander auf und ich will die Zeit vom Abendmahl einfach segnen, dass eine Begegnung mit Gott stattfinden kann. Gott, wir sagen dir Danke für den heutigen Morgen. Wir sagen dir Danke für das Wort von Paulus, für die Epheser. Danke, dass wir unserer Niedrigkeit bewusst sein dürfen. Wir können es nicht von uns aus. Wir können die Gaben nicht von uns aus aus uns rausdrücken und sie anzuwenden, sondern wir brauchen deine Fülle, wir brauchen deine Kraft. Und Gott, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment unsere Herzen berührst und dass du uns erfüllst mit dem, was wir brauchen. Ich danke dir, dass du uns Gaben versprochen hast und dass wir die Gaben in uns hineintragen. Und die Gaben, die sollen gebraucht werden. Die sollen zum Einsatz kommen. Und so danke ich dir, dass du uns neu aufzeigst, was unsere Gaben sind. Dass du uns neu aufzeigst, was unsere Berufung ist. Und dass wir das lernen dürfen, darin hineinzustehen. Dass wir mutig sein und einen Schritt nach vorne zu machen. So danke ich dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns. Dass du ans Kreuz gegangen bist, Jesus. Dass wir frei sein dürfen. Dass wir deine Liebe in uns dürfen aufnehmen. Danke dir vielmals für die Zeit. Amen. Wir gehen jetzt weiter in Worship und wir sind eingeladen, um das Abendmahl reinzunehmen. Es hat da vorne zwei Stationen und dort hinten auch noch eine. Sind gesegnet.